Ein herzliches Grüß Gott sagt Ihnen hier zum Grundkurs im Glauben am Freitagnachmittag. Miriam Fernandes-Molina aus dem Studio in München. Ich heiße Sie alle ganz herzlich hier in der Sendung willkommen. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Am heutigen Freitag mein Gast hier in der Sendung, das ist Pfarrer Ulrich Filler aus dem Erzbistum Köln. Er ist dort Pfarrer in Köln-Stammheim und nebenbei hat er, also neben der Seelsorge, um die er sich kümmert, hat er auch viel Zeit, Bücher zu schreiben. Also er ist als Autor aktiv. Sie werden vielleicht das eine oder andere Buch von ihm kennen. Ich grüße Sie, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ja, hallo. Heute widmen wir uns dem Thema, inwiefern nennt man die Kirche Mysterium? Was ist ihr Geheimnis? Ja, Herr Pfarrer Filler, vielleicht können wir erst einmal klären, was ist denn Kirche überhaupt? Was verstehen wir darunter?
Ja, das ist die erste und zugleich die wichtigste Frage. Was ist eigentlich die Kirche? Und wenn wir dieser Frage nachgehen, dann werden wir auch sofort erfahren, was es mit dem Geheimnis der Kirche, dem Mysterium, das heißt der Geheimnis der Kirche auf sich hat. Und wenn wir verstehen wollen, was die Kirche ist und was sie bedeutet, müssen wir zunächst zum Ursprung der Kirche gehen, das ist Jesus Christus selbst. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann entdecken wir dort etwas, was man sehen kann und was die Zeitgenossen Jesu sehen konnten und hören konnten. Sie sahen nämlich den Menschen Jesus, sie hörten, was er gesagt hat, sie haben gesehen, was er getan hat. Zugleich aber gab es da auch etwas Geheimnisvolles, ein Mysterium, das, was man nämlich nicht sehen kann, dass dieser Mensch Jesus zugleich der Sohn Gottes gewesen ist. Das heißt, dass die Menschen, die seine Worte gehört haben, zugleich das Wort Gottes gehört haben. Und wenn der Mensch Jesus Kranke geheilt hat, dann geschah das in der Allmacht Gottes. Wenn er Wunder gewirkt hat, waren sie Zeichen seiner göttlichen Sendung. Und auf diese Weise wird Jesus Christus zum Mittler zwischen Gott und den Menschen. Zum ersten Mal seit der Ursünde haben die Menschen wieder die Möglichkeit, Gott wirklich zu begegnen, indem sie Jesus begegnen, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um uns diesen Weg zum Vater zu zeigen, den Weg, der er selber ist. Und hier haben wir schon diese beiden Komponenten, die wichtig sind, das Sichtbare und das Unsichtbare, den Menschen Jesus und den Sohn Gottes. Und als Jesus dann nach seiner Auferstehung in den Himmel des Vaters zurückgekehrt ist, muss das ja weitergehen. Was sollen wir tun heute, die wir nicht wie Zeitgenossen Jesu Jesus selbst sehen und berühren konnten und dadurch Gott begegnen konnten. Und deshalb gibt es die Kirche. Sie ist die Gemeinschaft, die Christus begründet hat, die Gemeinschaft all derer, die zu ihm gehören, durch die Sakramente der Taufe und der Firmung. Und sie ist, wie jemand einmal gesagt hat, der fortlebende Christus in der Zeit. All das, was Jesus getan hat, das tut heute die Kirche. Sie ist, wie es der heilige Paulus sagt, der Leib Christi. Jesus ist das Haupt dieses Leibes. Die Christen sind die Glieder an diesem Leib der Kirche. Und durch die Kirche haben wir die Möglichkeit, Gott zu begegnen, weil in der Kirche Christus gegenwärtig ist und weil er durch und in der Kirche heute seinen Mittlerdienst tut. Und das bedeutet, wir können diese beiden Komponenten auch in der Gemeinschaft der Kirche entdecken. Das Sichtbare und das Mysterium, das Unsichtbare, was ich nur im Glauben erkennen und erfassen kann. Ich kann den Leib der Kirche sehen, es sind nämlich die sichtbaren Christen, die gegenwärtig sind. Ich sehe den Papst und den Bischof und den Priester und die ganzen Gläubigen. Ich kann die Kirchengebäude sehen und alles, was wir zum Gottesdienst brauchen, ich kann das sehen und hören. Und es gibt zugleich eine Wirklichkeit, die größer ist, die ich nicht sehen kann. Das ist nämlich diese sichtbare Gemeinschaft der Kirche, der unsichtbare Leib Christi ist. dass sie mit Christus, ihrem Haupt, verbunden ist und dass Jesus Christus, der auferstandene Herr, heute in ihr gegenwärtig ist.
Herr Pfarrer Pfiller, jetzt wo Sie das angesprochen haben, die Kirche ist einmal sichtbar und einmal geistig. Für mich ist das jetzt aber eigentlich eher ein Widerspruch. Oder würden Sie, also wie kann man das erklären, dass es kein Widerspruch ist, noch vielleicht genauer?
Es ist eben so, dass dieses unsichtbare Geheimnis manchmal unseren Verstand übersteigt. Wir können das sicher nicht in seiner ganzen Gänze verstehen und einordnen und uns zurechtmachen, dass wir es ganz begreifen können. Es ist einfach größer als unsere Vernunft, größer als unser Verstand. Es ist genau wie bei Jesus. Da muss man eben auch im Glauben begreifen und ergreifen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott und Mensch zugleich ist. Das ist ja auch etwas, was man sich jetzt nur ganz schwer vorstellen kann. Wie kann das denn sein, dass da ein Mensch ist, der zugleich auch Gott ist, ein Mensch gewordener Gott? Das ist eben auch etwas, was man niemals ganz zu Ende sich vorstellen und denken kann. Etwas, das man aber im Glauben begreifen und was man im Glauben bejahen kann. Und genauso ist es eben auch mit der Gemeinschaft der Kirche und ihren Sakramenten, dass wir hier einer Wirklichkeit begegnen, die größer ist als der Mensch und die auf der anderen Seite uns aber auf eine ganz menschliche Weise mit Gott verbindet.
Bevor wir jetzt mal noch näher auf das Geheimnis der Kirche zu sprechen kommen, erklären Sie uns doch einmal, was ist denn jetzt ein Geheimnis im kirchlichen Jargon? Was versteht man darunter?
Das Mysterium, das Geheimnis, deutet eben immer auf eine größere Wirklichkeit hin, die unsere menschliche Vernunft übersteigt und die wir mit den Augen des Glaubens sozusagen erkennen und entdecken müssen. Wir sagen das ja an berühmter Stelle in der Feier der Heiligen Messe, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Dass wir in der Heiligen Messe Tod und Auferstehung des Herrn feiern und dass Christus selbst gegenwärtig ist in seinem Opfer und im Sakrament des Altares. Das ist eben auch etwas, wo wir zwar eine sichtbare Seite haben, dass eben Brot und Wein zum Altar gebracht werden und dass der Priester die Wandlungsworte spricht, aber das, was das Geheimnis daran ist, das Größere, das Unsichtbare, dass eben tatsächlich eine Wandlung stattfindet und das Opfer des Herrn präsent ist und dass wir in diese Wirklichkeit eintreten und daran teilhaben können. Das ist eben das, was sich der messbaren Realität unseres Lebens entzieht und was wir als Geheimnis im Glauben begreifen und erkennen sollen.
Also der Kern des Geheimnisses der Kirche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, liegt eigentlich in der Messfeier, in der Eucharistie, in der Wandlung. Könnte man das so sagen oder ist das falsch?
Das ist nicht falsch. Natürlich ist die Heilige Messe, wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt, der Höhepunkt und der Gipfel allen Tuns der Kirche. Die ist die Quelle, aus der alles Leben der Kirche herausströmt. Aber wenn man das etwas anders vielleicht benennen will, würde ich sagen, das Geheimnis der Kirche besteht darin, dass sie der Leib Christi ist und dass Christus in der Kirche gegenwärtig ist und dass wir nur in und durch die Kirche Christus begegnen und den Weg zum Vater finden können.
Es sind jetzt schon ein paar Bilder aufgetaucht, also Sinnbilder oder Namen für die Kirche haben wir jetzt schon erwähnt, Leib Christi zum Beispiel. Bevor wir jetzt da noch ein bisschen näher drauf eingehen, wollte ich schon mal die Hörer einladen zu Hause, die Sie jetzt hier mithören in der Sendung, wenn Sie einen Beitrag zum Thema haben, inwiefern nennt man die Kirche Mysterium? Was ist ihr Geheimnis? Dem wollen wir heute auf die Spur kommen. Dann können Sie gerne anrufen. Und dazu brauchen Sie folgende Telefonnummer, um hier im Studio durchzukommen. Das ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal. 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann vergessen Sie nicht, die 0049 vorzuwählen. Also, falls Sie eine Frage haben oder einen Beitrag zum heutigen Thema, dann dürfen Sie hier gerne sich in der Sendung beteiligen. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Ja, genau. Nochmal zurück auf die Sinnbilder oder die Namen, die es für die Kirche gibt. Also Leib Christi haben wir schon genannt. Dann sagt man ja auch zur Kirche Mutterkirche. Dann gibt's den Weinstock. Das sind so die bekanntesten. Oder das Ackerfeld Gottes oder das neue Jerusalem. Und dann auch der Vergleich Braut. Also die Kirche ist die Braut und Christus ist der Bräutigam. Das sind ja so viele Bilder. Vielleicht können Sie uns zu dem einen oder anderen noch was näher sagen, Pfarrer Filler, was die für eine Bedeutung haben oder warum hat man diese Bilder gewählt für die Kirche?
Es ist eben jetzt so, dass diese verschiedenen Bilder verschiedene Aspekte des Geheimnisses der Kirche herausstellen. Sie stammen teilweise aus der Heiligen Schrift. Wie gesagt, ist das Bild, dass die Kirche der Leib, der geheimnisvolle Leib Christi ist, ein Bild, das der heilige Paulus gebraucht hat. Der Weinstock ist auch ein Bild, das im Evangelium vorkommt. Und diese Bilder wollen einfach deutlich machen, wie die Gemeinschaft der Kirche als Gemeinschaft derer, die mit Christus verbunden sind, gemeinsam auf dem Weg ist, dieser irdischen Pilgerschaft. Und ja, es werden eben verschiedene Aspekte hervorgebracht. Die Kirche als die Braut Christi beispielsweise. Da wird jetzt das Bild der Ehe verwendet, um deutlich zu machen, wie Christus und die Kirche zusammengehören. Ebenso wie zwei Menschen, die im Ehebund miteinander verbunden werden und ein Fleisch werden. Genauso ist eben Christus derjenige, der sagt, die Kirche ist eigentlich meine Braut und er ist mit der Gemeinschaft der Kirche verbunden. Und auf diese Weise können wir uns diesem Geheimnis der Kirche auch durch diese verschiedenen Bilder immer ein Stück weiter annähern.
Wir haben schon eine erste Hörerin in der Leitung. Das ist Frau Scharf aus München. Rufen Sie an. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur ein Wort sagen. Kirche ist das Magnet, ohne welche sonst alles schon auseinandergefallen.
Sie meinen, Kirche ist ein, also wie ein Magnet, der alles zusammenhält. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ah,
ja. Ja, das ist auch ein schönes Bild, oder?
Ja.
Pfarrer Filler?
Genau, ein schönes Bild. Die Kirche, der Magnet, der alles zusammenhält, Christus, derjenige, der alle an sich zieht wie ein Magnet. Ja, das ist eben auch die Aufgabe der Kirche, die Menschen zu sammeln und sie zu Christus zu führen.
Dankeschön.
Das wollten Sie sagen, Frau Scharf? Haben Sie noch einen Beitrag, oder?
Nee, danke.
Alles klar, vielen Dank
für
Ihren Anruf. Wiederhören. Ja, und vielleicht können Sie uns auch erklären, also diese Sinnbilder, also das sind alles, finde ich, sehr schöne Bilder, wenn man sich das so in der Fantasie vorstellt. Also gerade auch Braut, Bräutigam, Sie haben schon gesagt, das hat so eine Verbindung zur Ehe. Also praktisch auch, ja, eine Liebesbeziehung, könnte man ja sagen, also steckt hinter diesem Bild. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass man, Sie haben schon angedeutet, natürlich in der Bibel finden wir diese Sinnbilder. Aber wie kam es dazu, dass man die jetzt gewählt hat? Hat man die einfach da vorgefunden in der Bibel und hat gedacht, ja, also die Bilder sind ganz sinnvoll, die rauszupicken, dass man sich das einfach besser vorstellen kann? Oder wieso wurden die gewählt? Wieso stehen die auch im Katechismus? Wieso findet man die da?
Ja, die sind natürlich im Laufe der Zeit in der Geschichte der Theologie entdeckt und erklärt worden. Man hat eben ja versucht, auch jetzt zu begreifen, was ist eben das Geheimnis der Kirche, wie kann man sich das vorstellen, wie hängt das zusammen. Die Geschichte der Kirche ist ja auch die Geschichte der Entfaltung des Glaubens, der in der Heiligen Schrift grundgelegt wurde und der, es ist ja eine lebendige Sache, dass der Glaube immer weitergetragen wird durch die Zeit, dass man sich bemüht, ihn zu erkennen und zu entdecken und zu vertiefen und die Zusammenhänge herzustellen. Und dann hat man eben zu unterschiedlichen Zeiten, hat die Kirche eben auch immer unterschiedliche Bilder und Ideen verwendet, um herauszustellen, was den Menschen zu dieser Zeit, in dieser Stunde gerade hilfreich ist, um zu verstehen, was die Kirche ist und bedeutet. Zum Beispiel ist dann eben das Bild der Kirche als das wandernde Gottesvolk im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils noch einmal entdeckt worden und besonders herausgestellt worden, dass wir eben gemeinsam ein Volk Gottes sind, dass Gott sich selbst erwählt hat, dass wir eingegliedert werden durch das Sakrament der Taufe und der Firmung, dass es unsere Sendung ist, das Salz der Erde zu sein. Und das hat eben damals besonders auch dem Geist der Zeit entsprochen, dieses Bild zu erklären und zu vertiefen.
Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Lindner aus Lenggries. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich hätte gern noch eingebracht. Ich bin manchmal bei so einem Bibelteilen und so. Und da ist auch einmal die Frage aufgetaucht, diese Kirchenaustritte und so weiter. Und was ist denn Kirche überhaupt und so und so. Und ich finde diese Frage so wichtig, dass ich als Christ auch sehe, ich bin die Kirche, also ich als Mensch oder als Mitglied der Kirche oder als Katholik bin ich auch ein Teil der Kirche und alle miteinander sind wir die Kirche. Wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige oder die Reben. Also ich sehe das dann so, dass der Weinstock Christus ist und wir sind die Reben und dann sind wir auch die Kirche mit Christus als Oberhaupt. Und weil jemand gesagt hat, ja, die Austritte und so und schon langsam gefällt es einem halt nicht mehr, was da alles passiert und so weiter. Und dann habe ich halt damals zu dieser Dame gesagt, weil mich das so erschreckt hat, so krank wie wir sind in unserer Auffassung im Glauben, so krank ist auch die Kirche. Und so könnte sie auch gesunden. Stehe ich jetzt da verkehrt?
Ja, das ist einmal die natürlich richtige Erkenntnis und Sichtweise, dass wir alle zur Kirche gehören, wir alle ein Teil der Kirche sind, wir zusammengehören. Ich sage in der Tauffeier immer, in der Predigt, dass wir uns das genauso vorstellen können wie bei einem menschlichen Leib, wo alle Glieder und Organe zusammengehören und abhängig sind und verwiesen sind aufeinander. Und genauso geht es auch dem einzelnen Christen und der Kirche. Und das bedeutet eben, dass alles, was ich tue und wie ich lebe, Konsequenzen hat für die ganze Gemeinschaft der Kirche. Wenn ich etwas Gutes tue, dann hat es eben positive Konsequenzen für den Leib der Kirche, für die Gemeinschaft der Kirche. Und wenn ich umgekehrt etwas falsch mache, etwas Böses tue, eine Sünde begehe, hat das eben auch negative Konsequenzen für die anderen Glieder und Organe des Leibes der Kirche. Das heißt, niemand, der getauft ist, kann sagen, ich bin eine einsame Insel, wie ich lebe und was ich tue, das geht nur mich etwas an, sondern man ist immer hineingestellt in diese Verbundenheit des Leibes der Kirche und wer sich selbst von der Kirche trennen will, handelt wie ein Glied am menschlichen Leib, das sich selbst amputiert und das aber auf diese Weise gar nicht überlebensfähig ist im Grunde genommen, weil es sich von dem Blutkreislauf der göttlichen Gnade und des göttlichen Lebens abgeschnitten hat.
Ja, ich finde es nur ganz, ganz wichtig, dass die Pfarrer in Predigten also das öfters betonen müssten oder bei Vorträgen immer wieder kommen müsste, dass man nicht immer die Amtskirche von uns Christen trennt. Also ich sage jetzt das, weil es heißt ja die Amtskirche und, dass wir aber auch zu dieser Kirche gehören, weil wir ja da mit einbringen und so und dann immer dieses Kirchengeld und weiß Gott was, immer dann auftauchen. Und dann immer als Anklage dasteht, ja, aber was willst du denn machen und. Und ich finde, dass da ein bisschen mehr, nicht Druck, sondern Erklärungsnot ist und nicht nur von oben herab diese schönen Erklärungen, die Kirche und so, was die alles macht und so, sondern wir, die Kirche, wir da dazugehören.
Das finde ich, würde ich Sie unterstützen, dass es eben so ein unsägliches Wort, auch die Amtskirche, wenn es eine Amtskirche gibt, dann gehören wir alle mit dazu.
Ja, danke.
Danke, Frau Lindner, für Ihren Beitrag. Wiederhören. Ja, jetzt kam mir bei dem Beitrag von Frau Lindner noch der Gedanke, ja, sie sagt ja eben, wir Gläubigen, wir sind auch die Kirche. Was ist denn die Aufgabe jedes einzelnen Gläubigen? Was könnte man da so ganz einfach formuliert mal sagen in der Kirche, Herr Pfarrer?
Ja, wie, um bei dem Bild des menschlichen Leibes zu bleiben, wie jedes Glied und Organ bei unserem Leib eine bestimmte Funktion hat, für die es da ist. Und wenn es dann alle Glieder ihre Funktion erfüllen, dann geht es dem Leib gut. So ist es auch in der Kirche. Durch die Taufe und die Firmung und die Eucharistie werden wir in diesen Leib der Kirche eingegliedert. Und Gott schenkt uns eine besondere Berufung. Jeder Christ hat seinen Platz, auf dem er steht, auf den er hingehört, der nur für ihn da ist. Und dort soll er als Christ, als Teil der Kirche eben leben, den Glauben bezeugen, die Gemeinschaft der Kirche auch unterstützen, aber eben auch als Christ in dieser Welt Salz für diese Erde sein und den Glauben bekennen und ihn weitergeben und auf diese Weise Christus nachfolgen.
Und da muss jeder persönlich dann so auf die Suche gehen, was ist jetzt meine Aufgabe?
Das ist die große Herausforderung, die jeder Christ in der Taufe mitbekommen hat, eben fragen, was ist meine Berufung? Soll ich Priester werden? Soll ich in einen Orden eintreten? Soll ich heiraten, eine Familie gründen? Bin ich berufen, vielleicht ehelos auch in dieser Welt zu leben? Soll ich Arzt werden oder arbeite ich in der Fabrik oder was auch immer? Jeder ist dazu berufen, den eigenen Weg zu finden, um als Christ eben als Teil der Kirche in dieser Welt zu sein und den Glauben zu bezeugen.
Ja, wir haben jetzt noch einen Hörer dazu bekommen, Herr Wenzel aus Aschaffenburg. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, ja.
Hallo.
Ja, hallo. Mein Name ist Wenzel, ja. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, Sie sind auf Sendung. Haben Sie eine Frage oder einen Beitrag? Ja, Sie dürfen loslegen.
Ich wollte einen Beitrag bringen.
Ja.
Weil die Dame sagt, wir alle gehören doch zur Kirche. Das ist ein Schlagwort heute, das richtig sein kann, aber auch falsch. Denn gerade diejenigen, die sagen, die oben, die Bischöfe und so weiter, und wir unten, wir sind die Kirche von unten und wir gehören doch auch dazu. Das ist eine gefährliche, manchmal eine Phrase. Denn wer gehört zur Kirche? Natürlich alle, die getauft sind. Ob das jetzt Bischöfe sind oder Priester oder der Papst oder ganz einfache Gläubige, die gehören alle zur Kirche. Aber gehören sie wirklich alle dazu? Die gehören insofern dazu, wenn sie mit dem Willen Gottes im Einklang stehen und die Gebote der Kirche und die Gebote im Dekalog, also die Lehre Christi, befolgen. Und in dem Umfang, als sie es tun, gehören sie in einer sehr innigen Weise zur Kirche. Und in dem Umfang, wie sie da schlampen und ihren eigenen Willen kreieren, modern sind, Spaß betreiben, moderne Ideen, die von der Lehre der Kirche sogar abweichen, vertreten, sagen, das kann ich doch machen, wie ich will. In dem Umfang, wie sie das tun, gehören sie eben nicht mehr zur Kirche. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Hier in dieser Welt kann man nicht unterscheiden, welche Rebe wirklich lebendig ist und welche schon trocken ist und abgestorben ist. Diejenigen, die nicht mehr im Lebensstrom Christi stehen, indem sie mit ihm wirklich verbunden sind durch die Erfüllung des Willens Gottes, durch die echte Liebe zu ihm, wenn die nicht mehr verbunden sind, sind sie äußerlich natürlich als lebendige Menschen organisiert, noch Teil der Kirche. In Wirklichkeit gehören sie aber nicht mehr dazu. Wenn sie sich nicht bekehren, wird dann der Schnitt kommen im Augenblick des Gerichtes, wo Gott dann entscheiden muss, nachdem du nicht mit mir übereinstimmst und übereinstimmen willst, gehörst du natürlich auch nicht zu mir und meiner Kirche. Also das wollte ich jetzt mal ganz klarstellen.
Ja, wie ist das, Pfarrer Filler? Fällt man dann wieder sozusagen aus der Kirche raus? Oder ist ein schwieriges Thema?
Ja, es ist natürlich richtig, dass man auf der einen Seite sagen kann, es gibt eben eine äußere Zugehörigkeit zur Kirche, dass ich einfach auch ganz klar nach außen feststellen kann, wer gehört zur Kirche mit dazu. Das ist nicht derjenige, der durch die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wurde. Das ist derjenige, der sich zur Gemeinschaft der Kirche bekennt. Und das ist immer die Gemeinschaft mit dem Papst und die Gemeinschaft mit dem Bischof. Und es kann auch manchmal Fälle geben, in denen jemand so lebt, dass die Kirche sagt, du darfst jetzt als Strafe nicht mehr dazugehören, du wirst exkommuniziert, aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Dann wird eben auch öffentlich festgestellt, dass jemand nicht mehr zur Gemeinschaft der Kirche gehören kann, weil er eben sein Leben entsprechend ausgerichtet hat. Und tatsächlich ist aber natürlich ist auch so, dass jeder Christ, der eben zur Gemeinschaft der Kirche dazugehört, auch natürlich berufen ist, immer wieder die Umkehr zu vollziehen und sich mit Christus zu verbinden, die Schuld vergeben zu lassen im Bußsakrament. Und das ist aber etwas, was man natürlich jetzt von außen nicht sehen kann. Nur Gott sieht das Herz des Menschen und nur er kann letztlich beurteilen, wie intensiv ein Glied der Kirche eben auch den Glauben lebt oder es nicht tut.
Es ist ja auch oft ein Kritikpunkt von außerhalb, wenn jetzt Menschen der Kirche irgendwie kritisch gegenüberstehen oder damit nichts anfangen können mit dem Glauben, dann hört man ja auch oft den Vorwurf oder das Argument, ja, wie soll denn jetzt die Kirche heilig sein? Sie nennt sich heilig und dann besteht sie aber dann auch aus Menschen, die Fehler machen oder die Gläubigen, die sich als Gläubige bezeichnen, leben vielleicht nicht das, was jetzt das Evangelium sagt. Da könnten wir ja auch dann, ja, also dran zweifeln, sagen viele, oder ist das nicht ein Widerspruch? Was würden Sie demjenigen sagen, Pfarrer Feller?
Ja, das ist eben auch wieder so etwas, was nicht ganz leicht zu verstehen ist, dass die Kirche auf der einen Seite heilig ist, weil sie von Christus her ganz heilig gemacht wird, weil sie der Leib Christi ist, der makellos ist, und weil Jesus Christus sie heilig macht und dass jetzt das einzelne Glied dieses Leibes immer noch berufen ist, diese Heiligkeit für sich selbst zu vervollkommnen und für sich selbst anzunehmen und für sich selbst weiterzuentwickeln, ist noch eine zweite Sache, dass nicht alle Christen auch Heilige sind. Das wissen wir ja aus eigenem Erleben ja nur zu gut. Das ist nicht die Frage, aber es sind vielleicht jetzt zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite bin ich als Christ, der zur Kirche gehört und der auch von der Kirche und von Christus heilig gemacht wird, immer wieder, dadurch, dass ich eben die Sakramente empfange, dass ich zur Beichte gehe. Und von daher gesehen ist die Kirche als Braut Christi, als Leib Christi heilig. Ich als einzelnes Glied muss immer noch versuchen, diese Heiligkeit auch für mein eigenes Leben zu realisieren.
Mhm. Ja, Herr Wenzel, ist Ihre Frage oder Ihr Beitrag damit beantwortet?
Ja, etwas ja. Könnte ich vielleicht noch ergänzen, um diese Freunde meines Beitrages noch etwas zu verschärfen. Ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, dass in Deutschland von unseren Priestern ca. 50% im Jahr noch einmal beichten oder sogar mehrere Male. Und die andere Hälfte beichtet anscheinend vielleicht alle 2, 3, 5, 10 Jahre. Und das sind unsere Priester, die den Glauben lehren sollten, richtig, und auch leben müssten und im Einklang mit den Geboten der Kirche stehen müssten und selbst sich die Freiheit nehmen, es zu machen, wie sie wollen. Und da entsteht natürlich ein Riesenproblem für den einfachen Gläubigen, der einmal die Lehre der Kirche kennt und dann aber auch mit sieht und beobachtet, was konkret Sache ist, im Vollzug dessen, was Glaube sein sollte, gerade durch viele Priester. Und da sehen wir die Wunden der Kirche heute. Wenn solche Sachen passieren, dann wird die Kirche schwach, dann wird ihr Leben ohnmächtig, da wird sie ja in vielen Entscheidungen und situationsbedingten Positionen fehlerhaft und dann ist viel Sand im Getriebe und da läuft der Karren immer langsam und auf einmal steht er und geht rückwärts. Und das haben wir heute. Das ist jetzt mein Beitrag. Jetzt bin ich fertig.
Herr Pfarrer Filler, da müsste man wahrscheinlich mal prüfen, was ist das für eine Statistik oder ja, klar, also gut ja, ist das sicherlich nicht.
Diese letzte Woche gab es eine Umfrage, ja. Der Seelsorger über die Zufriedenheit mit dem Beruf. Aber ich meine, das hat es natürlich zu allen Zeiten der Kirche gegeben, dass eben die Hirten der Kirche auch ein schlechtes Beispiel gegeben haben. Manche von ihnen, nicht alle, manche von ihnen zumindest. Und da ist es mit dem alten Witz, der Pfarrer ist wieder ein Wegweiser, er zeigt den richtigen Weg, er geht ihn selbst nicht. Umso mehr ist es der Ansporn für uns, dass wir eben auch für die Priester, für die Hirten der Kirche beten sollen, damit sie eben auch, wie jeder andere Christ auch, ihrer großen Berufung entsprechend leben können.
Ja, ganz wichtig, das Gebet für die Priester sowieso, ja. Genau. Ja, Herr Wenzel, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ja, bitte wiederhören. Ne?
Auf Wiederhören. Dann ist Frau Scharf noch mal in der Leitung. Sie hat noch eine Ergänzung. Frau Scharf,
ja, grüß Gott. Ein bisschen verschärfen ja. Auch möchte ich. Ich meinte Kirche nicht Büro unter dem Kuppel, sondern Kirche in Katakomben, Getötete, Aufgestandene und. Nicht unbedingt besuchen auch, wo Christus hat bei Samariterin, bei der Brunnen gesagt, kommt Zeit, wo werden wir beten nicht an Jerusalem, sondern überall, auf jeder Stelle. Sie übersetzen richtig. Ich lese ins Russische Bibel, deswegen, ich bin keine Dolmetscherin, aber vielleicht verstanden Sie.
Pfarrer Feller, Sie müssten sich gut auskennen in der Bibel.
Genau, wir sollten eben nicht nur, das sagt Jesus, im Tempel Gott anbeten, im Tempel von Jerusalem, sondern im Geist und der Wahrheit sollen wir Gott anbeten. Es ist schon richtig, dass eben heute die Kirche der Ort ist, an dem wir Gott begegnen und ihn anbeten können, weil die Kirche der fortlebende Christus in der Zeit ist. Und natürlich hat die Hörerin auch recht, dass es eben die Kirche, die sich auf die ganze Welt erstreckt, überall gegenwärtig ist, die ja auch die leidende Kirche ist, die verfolgte Kirche, die Kirche der Märtyrer. Das wissen wir aus leidvoller Erfahrung, gerade in unserer Zeit im Vorderen Orient, in Afrika, wo eben Christen auch verfolgt werden und für Christus leiden.
Das ist eigentlich immer noch aktuell. Das ist nicht nur in früheren Zeiten so gewesen, die Christenverfolgung. Das ist heute noch. Nur wir hier in Europa sind da so weit weg von, dass wir das oft gar nicht so präsent haben. Ja. Also dass es wichtig ist, das auch immer vor Augen zu haben. Meinen Sie jetzt?
Genau.
Ich wollte noch mal zurück. Frau Scharf, war das jetzt so für Sie?
Bis heute, dieser Krieg Ukraine mit Russland, das ist nur ausrotten, Gläubige ausrotten. Und nicht unbedingt Russland oder Ukraine macht das, sondern Amerika.
Ja, es gibt viele Orte, wo Christen verfolgt werden. Da muss man auch dann für beten und letztendlich bringen die dann sozusagen auch ja ein Opfer,
und
oder Pfarrer Feller?
Diese Amerika hat geplant, wenn ganze Welt auf diese Kalender, verdorbene Kalender, 13 Tage aufgezupft aus Kalender, dann wird richtige Sklaverei begonnen, wenn die ganze Welt auf diese Kalender steht.
Ja, ich glaube, jetzt kommen wir langsam in einen Bereich der Verschwörungstheorien, der den Rahmen unserer Sendung übersteigt.
Ja,
wir können
okay.
Als Fazit festhalten, dass es einfach wichtig ist, dass wir überall für die verfolgte Kirche auch durch das Gebet da sein sollen. Das Gebet überhaupt ist ja eines der Elemente, die uns miteinander verbindet in der Gemeinschaft der Kirche. Einer trage des anderen Last, sagt der heilige Paulus, und das ist etwas, das uns eben auch durch das Gebet möglich ist.
Ja, das finde ich auch. Das kann man so als Fazit ziehen. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Beten, also für die Menschen, die verfolgt werden. Ja, Frau Schaff, danke für Ihr,
danke
für Ihren Anruf. Ich wollte nochmal zurück, Pfarrer Filler, und zwar auf das Wort Sakrament. Sie haben ja eben das erwähnt im Beitrag, also der Hörerin vorher. Die Kirche wird ja auch als Sakrament bezeichnet. Was ist denn damit gemeint? Also bei Sakrament denke ich jetzt zum Beispiel erst einmal an die 7 Sakramente. So.
Genau, das ist auch durchaus richtig. Sakrament, das ist ja das, was auch das besonders katholische ist, katholische Wesenszug der Kirche, dass sie eben aus den Sakramenten lebt. Ein Sakrament, das heißt ja auf Deutsch Zeichen. Und es sind eben besondere Zeichen, die wir da haben in der Kirche. Und die haben eine ganz besondere Eigenschaft, dass sie nämlich das bewirken, was sie bezeichnen. Das kennen wir sonst bei den Zeichen nicht. Also ein Stoppschild etwa ist ein Zeichen, das mir signalisiert, ich soll anhalten. Aber es bewirkt nicht, dass ich auch anhalte. Oder wenn ich einer Frau einen Strauß mit roten Rosen schenke, dann signalisiert das vielleicht, dass ich sie sehr mag oder liebe. Aber dieser Rosenstrauß bewirkt nicht die Liebe. Das ist nun bei den Sakramenten der Kirche, bei diesen besonderen Zeichen anders. Denn sie bewirken das, was sie bezeichnen. Also wenn wir mit der Taufe anfangen, dann haben wir eben das Zeichen. Und jetzt kommen wir wieder dazu, dass, was wir von der Kirche und von Jesus gesagt haben, es gibt das Sichtbare und das Mysterium, das Unsichtbare, beides gehört zum Sakrament mit dazu. Das Sichtbare, was ich sehen kann, ist eben, dass über den Kopf des Täuflings Wasser gegossen wird und der Priester sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann geschieht aber auch etwas, weil dieses Sakrament, dieses Zeichen auch etwas bewirkt. Und es bewirkt, dass der Getaufte, dass ihm alle Schuld vergeben wird und dass er in die Gemeinschaft der Kirche eingegliedert wird, dass er zum Leib Christi dazugehört und mit dem neuen Leben Gottes beschenkt wird. Das kann man von außen nicht sehen. Das können wir nur im Glauben erfassen. Es ist diese größere Wirklichkeit, die eben mit diesem Zeichen der Taufe verbunden ist. Und das gilt für alle anderen Sakramente. Das sind die Zeichen, in denen uns das Heil Gottes geschenkt wird. Und zwar auf eine Weise, die wir wahrnehmen können, sinnlich wahrnehmen können, die wir sehen und hören können. Und zugleich geschieht in diesen sichtbaren Zeichen eine größere Wirklichkeit, in der uns das Heil und das Leben Gottes geschenkt wird. Und weil die Kirche uns diese sieben Sakramente spenden kann, uns auf diese Weise mit Gott versöhnt, mit Gott verbindet, heilig macht, deshalb kann man sagen, ist die Kirche selbst das Grundsakrament. Sie ist selbst das große Zeichen, das eben auch diese beiden Seiten hat. Ich sagte es eingangs schon gesagt, sie hat eine sichtbare Seite. Man kann die Kirche als Gemeinschaft der Christen sehen, man kann sie hören, man kann das wahrnehmen und zugleich gibt es eben diese größere Wirklichkeit, dass die Kirche der geheimnisvolle Leib Christi ist und dass sie uns mit Christus verbindet und deshalb ist sie eben auch selbst Sakrament im eigentlichen Sinne des Wortes.
Und wenn man jetzt ganz provokant fragt oder jemand, der damit nichts zu tun hat oder sich nicht auskennt mit der Kirche, wenn man jetzt ganz provokant einfach dann fragen würde, brauche ich denn die Sakramente überhaupt? Oder anders gefragt, warum ist es gerade eben wichtig, dass man am Sonntag in die Kirche geht, dass man beichtet? Das Thema hatten wir vorhin auch schon mal. Was ist denn, ja, was macht denn die Wichtigkeit der Sakramente aus?
Sie sind eben der Weg, den Gott gewählt hat, um uns Menschen zu begegnen. Sie sind der Weg, den Gott für uns geschaffen hat, damit wir in seiner Gemeinschaft leben können. Und wer Gott finden will, der muss diesen Weg gehen. Ich kann Christus nicht finden ohne die Kirche und außerhalb der Kirche. Hm. Ich kann das Leben Gottes nicht empfangen neben der Kirche und außerhalb der Kirche. Nur durch die Kirche kann ich Gott begegnen und zur Gemeinschaft mit ihm gelangen. Und dafür sind die Sakramente da. Das ist eben der Weg, den Gott für uns ausgesucht hat, dass wir auf eine ganz menschliche Art und Weise ihm begegnen können.
Hm. Ein nächster Hörer ist in der Leitung, und zwar Pater Brunner aus der Nähe von Bonn. Ich begrüße Sie hier. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Also ich habe jetzt eine große Kontroverse. Die Dame, die vorher gesprochen hat von Russland, es sieht so aus, dass da eine Kontroverse ist zwischen einem gläubigen Russland und einem Westen, der nicht mehr gläubig ist oder weggeht vom Glauben. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, also die Sakramente kennen wir also ja auch erst 2000 Jahre, aber ich war 38 Jahre in Südafrika, habe da Theologie studiert und da kam ich in Verbindung mit dem afrikanischen Glauben, wo die hatten, dass die Gut und Böse kannten und auch ein Leben nach dem Tod. Und jetzt kommt es zum Vatikanischen Konzil und da wird dann ganz deutlich gesagt, also oder wir haben da gelernt, 1979 habe ich da studiert und da war es ganz deutlich, dass Nach dem Fall der Engel hat Gott den Menschen so gemacht, dass er selbst in seinem eigenen Geschöpf wohnen konnte. Und jetzt kam diese Kontroverse, dass die Studenten dann gesagt haben, dann sind wir ja gar nicht so verkehrt. Und die Missionare haben natürlich diese religiösen Menschen, die haben sie Zauberer genannt. Und dann stimmte etwas nicht, weil das im Vatikanischen Konzil wird dann deutlich gesagt, im Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat. So, das ist also was, das ist was der Mensch hatte. Und das ist ja jetzt schon, wir haben ja also schon Gebeine von Menschen, die 3 Millionen Jahre alt sind, da in Afrika gefunden. So, jetzt geht also weit zurück. Und Christus ist ja erst vor 2000 Jahren gekommen. Und davor hatten die Menschen ja dieses Gewissen, wo Gott gegenwärtig war. Jetzt möchte ich mal nur Ihre Stellung dazu haben, wie Sie das jetzt vereinigen mit dem Gewissen und dem Leben, was jetzt in der westlichen Welt läuft und das, was die Russen jetzt tun wollen, was der Putin auch noch da hat. Da ist eine große Kontroverse, weil der Westen geht weg von dem Gewissen. Die können das scheinbar gar nicht mehr. Ja, Sie können mal etwas dazu sagen.
Ja, also ich würde sagen, das ist eben einmal ein wichtiger Hinweis, dass der Mensch eben von Gott mit einem Gewissen geschaffen wurde, die Stimme Gottes im Menschen, und dass eigentlich grundsätzlich jeder Mensch ein Gewissen hat und eigentlich auch verpflichtet ist, diesem Gewissen zu folgen, verpflichtet ist, dieses Gewissen auszubilden, um eben zu erkennen, was gut ist und das auch zu tun. Und dass natürlich auch ein Mensch zu Gott gelangen und gerettet werden kann, der jetzt ohne eigenes Verschulden nichts von Christus und der Kirche weiß, wenn er eben diesen Weg des Gewissens wählt, wenn er auf sein Gewissen hört. Und der zweite Aspekt war eben noch, dass jetzt tatsächlich ja mit dem neuen Bund die Zeit der Kirche gekommen ist, das Reich Gottes, das sich ausbreitet und dass die Menschen des alten Bundes eben auch Gott erkannt haben und versucht haben, ihm zu folgen, dass aber tatsächlich die endgültige Erlösung erst mit Jesus Christus gekommen ist.
Das Alte Testament ist erst 4000 Jahre alt, aber hier sprechen wir ja von Millionen von Jahren, also von 3 Millionen von Jahren, wo der Mensch gelebt hat. Und dazwischen, da haben die ja überhaupt nichts geschrieben, da ist gar nichts da, aber so wie das aussieht, also wenn man schon daran festhält, dass Gott also im Gewissen das gemacht hat und im Vatikanischen Konzil, als die Afrikaner zum Konzil kamen, da wurde dieses Gut und Böse, wo der Mensch im Gewissen hat, wurde sehr stark nach vorne gebracht, sodass das Vatikanische Konzil dann gesagt hat, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innern zu hören ist. Und das hat der Papst Pius XII. In seiner Radiobotschaft mal gesagt. So, das sind also diese Veränderungen, wo wir darauf achten müssen mit unseren Vorstellungen von der Kirche, die wir jetzt haben. Das Große ist natürlich, was die Afrikaner nicht hatten, das haben die Studenten dann natürlich auch gesagt. Also das, die haben Gut und Böse hatten die vorher schon. Und wenn jemand sich nicht richtig behandelt hat, da hat er Haue gekriegt, wenn es darauf ankam. Oder der wurde sogar umgebracht, weil die das nicht haben wollten. Und das ist ja auch das, was im Christentum ja auch schon mal gehabt haben. Nicht, dass man den Teufel wegtreiben wollte. Und das, diese Dinge kamen da in dieser Kultur von Afrika, war da. So, und da ist es natürlich, und dann haben natürlich die Studenten gesagt, also unsere Kultur war gar nicht so schlecht, die war besser wie das, was die anderen vorher hatten, weil die kannten das Gute und Böse gar nicht, die anderen Religionen. Und jetzt kommt der Christus und jetzt hören wir, dass Gott die Liebe ist. Das haben die natürlich nicht gewusst. Aber ein Leben nach dem Tod oder Gut und Böse, das war in der Afrika-Kultur sehr stark. Und das wurde eben verkannt. Und das kennt man in der westlichen Welt gar nicht mehr. Das ist ja verloren gegangen. Man muss auf diese Kultur von Afrika viel mehr hören, weil das, da finden wir wieder das Ursprüngliche, wo der Mensch gemacht wurde, so dass Gott in ihm leben konnte. Das natürlich, das Millionen von Jahren sind, wo der Mensch gelebt hat und wir wissen nichts davon. Davon habe ich auch keine Antwort. Aber das sieht so aus, wie ich jetzt im Freiburger, im Konradsblatt gelesen habe, wo da gesagt wurde, nicht? Also die meisten Gläubigen und Priester, die wollen nicht mehr mit der Lehre der Kirche übereinstimmen. Die sagen, wir sind diejenigen, die das auserwählte Volk Gottes sind. Und da gebe ich dieser Frau, die da von Osten oder was gesprochen hat, die eine Dame, gebe ich ihr recht. Da geht es nämlich daneben im Westen, dass diese Gegenwart Gottes im Gewissen ist vergessen worden. Und das Große natürlich, dass man vor 2000 Jahren diese Erfahrung gekriegt haben, von Gott, der Mensch wurde und uns da wirklich gesagt hat, dass dieser Gott viel mehr ist, als wir uns vorstellen können, dass er uns fast so gemacht hätte, also wenn das gekonnt hätte, hätte er uns selbst Gott gemacht nach dem Fall der ersten Menschen, aber das konnte er natürlich nicht. So der Mensch also an sich, jeder Mensch, wo der auch lebt, ist so groß gemacht, dass Gott in ihm leben kann und das ist im Gewissen des Menschen.
Oder was jetzt auch mir kommt, ist, dass Sie, also vielleicht meinen Sie das, so im Einfachen gesagt, dass man vielleicht auch mehr mit dem Herzen noch mehr glauben muss?
Das Vatikanische Konzil sagt, die Freiheit mit Verstand, Gewissen und Herz gebraucht.
Genau, also die drei, also dass man nicht nur hauptsächlich Verstand hat.
Verstand und Herz.
Genau, das gehört zusammen.
Und das ist das Gewissen, was da, und danach muss man handeln. Und wenn man danach handelt, also wenn man, dann darf man nicht einfach so losdenken, sondern man muss die Wirklichkeit, was sagt mein Gewissen zu meinem Verstand und mein Herz. Und das ist ja das Gewissen, das ist das Gute und das Böse. Und wenn man dem Guten folgt, dann hat man Gott, und wenn man dem Bösen folgt, dann hat man eben Gott nicht. Und das ist ja dieser Baum von Gut und Böse, die am Anfang, wo es dann die Bibel ist, immer sagt es her, also deutlich ausgesprochen, dass das der Mensch dann hatte. Da wusste er, vor dem Fall kannte er gar nichts Böses. Der kannte nur Gute, Adam und Eva. Die kannten nur Gut, die kannten nichts Böses. Und erst als sie Gott sein wollten, da haben sie auch erkannt, was böse ist. Und das ist das Gewissen.
Ja, ein sehr schönes Plädoyer noch einmal für die Wichtigkeit und Bedeutung des Gewissens. Und herzlichen Dank dafür.
Ja, danke, Pater Brunner. Auf Wiederhören.
Bitte hören.
Ja, und dann haben wir jetzt noch einen letzten Hörer, Herr Schenk aus der Nähe von Köln, aus der Nähe von, wo Sie her sind, Herr Pfarrer Fehler. Grüß Gott, Herr Schenk.
Schönen guten Tag, Herr Pfarrer Fehler, und schönen guten Tag. Frau, habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung.
Fernandes Molina, kein Problem.
Ich will bei dem Gewissen gleich anfangen. Ich denke, bei dem Gewissen, das kann ich tun. Und da will ich in eine Kerbe rein. Wir müssen meines Erachtens die Regierung sehr ernst nehmen. Sonst geht meines Erachtens die katholische Kirche hier noch ein bisschen mehr den Bach runter, auf Deutsch gesagt. Da müssen wir als Ehrenamtliche und wir auch alle hervorragend zusammenarbeiten und dann den Glauben wirklich vorleben und auch wieder darstellen. Meines Erachtens ist es so, wie ich eigentlich anfangen wollte, wie erkläre ich einen, der also aus der Kirche austritt, einem Kind, was nicht Glauben ist. Glauben ist für mich, dass ich also etwas Vertrautes, was mir hilft, was gut für mich ist, was ich empfinde, was ich irgendwo in Zusammenhang bringe und dann auf Dauer Gutes für mich. Und da kommt mir ja auch für mich das Gewissen heraus. Denn sonst das meines Erachtens nicht. Oder sehe ich das falsch?
Herr Pfarrer Filler, konnten Sie das gut verstehen?
Ich habe durch vielleicht nur verstanden. Ja. Was war nochmal der wesentliche Punkt oder die Frage?
Ja, der wesentliche Punkt ist, was ist, wir haben angefangen und Kirche. Und Glauben und Kirche kann ich ja nur verkörpern, meines Erachtens, wenn ich so A, so lebe, als Erwachsener, und B, oder dem Nächsten das vorlebe, wie ich das empfinde, beziehungsweise sein soll.
Also Sie meinen jetzt das Zeugnis geben, das habe ich jetzt rausgehört, ist das Wichtige. Also dass man das, auch was man glaubt, auch lebt.
Ja, und dann durch eine oder vermehrte Evangelisierung jetzt ansetzen, weiß ich, in den Kindergärten oder in Grundschulen und in Eltern, dass man also wirklich Programme aufzieht, und das sage ich jetzt als Programme, das ist, kann man nicht glauben, dass das wirklich angefasst wird, um zu sagen, ja, der Glaube ist mehr als nur einmal in der Woche. Aber das Beten ist sehr wichtig.
Ja, also ich, Herr Pfarrer, vielleicht glaube ich, habe jetzt verstanden, es geht um Evangelisation, das ist wichtig. Vielleicht können Sie kurz da noch zu Stellung nehmen. Die
genau,
Sendung
das
ist nicht
auch
mehr lang.
Wir versuchen sollen als Christen den Glauben auch, so gut es uns möglich ist, zu ergreifen, zu begreifen, zu verstehen und natürlich auch mit Leben zu erfüllen. Es ist natürlich auch die Aufgabe der Kirche als Ganzer, dass sie eben dafür sorgt, dass dieser Glaube weitergetragen wird. Das ist das Stichwort jetzt Evangelisation, der Katechese vor allen Dingen auch. Ja. Dass wir den Menschen eben auch von klein auf eigentlich nahebringen müssen, wie lebe ich als Christen, wie werde ich eigentlich in dieses Geheimnis, das ja die Kirche auch ist, unser Glaube ist, wie werde ich in dieses Geheimnis hineingeführt. Hier ist sicher ein Desiderat zu beklagen, dass wir einfach noch anlassbezogene Katechese haben. Ein Taufgespräch findet statt, Erstkommunionvorbereitung, gibt einige Wochen einen Kurs und die Firmenvorbereitung wird gemacht, aber sonst ist das Ganze auf den Religionsunterricht ausgelagert, wo es ja auch einige Missstände zu beklagen gibt. Also hier wird tatsächlich ein Gebot der Zeit, dass wir uns überlegen, wie wir eine neue Form von Katechese tatsächlich etablieren können, um einfach die Familien, die Kinder und die Erwachsenen immer fruchtbarer und näher in dieses Geheimnis des Glaubens, in das Geheimnis der Kirche hineinzuführen.
Ja, das war jetzt doch ein guter Beitrag zum Schluss. Herr Schenk, ich bedanke mich bei Ihnen.
Ich ebenfalls und alles Gute bis Wochenende.
Ebenfalls, auf Wiederhören. Ja, mit der Sendung sind wir nämlich jetzt schon kurz vor Schluss angekommen. Herr Pfarrer Filler, vielen Dank für Ihre Beiträge auch von Ihrer Seite. Und ich möchte Sie jetzt noch zum Abschluss um den Segen bitten für uns. Wir haben ja auch jetzt in der Sendung darüber gesprochen, wie wichtig das Gebet ist. So viel es doch im Argen ist, das gibt's halt immer, das ist leider so, aber wir können was dagegen tun. Wir können dafür beten, dass eben der Glaube größer wird und die Liebe zur Kirche. Und dann beenden wir doch die Sendung mit einem Gebet oder mit einem Segen, bitte.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ja, dann hoffe ich, dass wir in der heutigen Grundkurssendung mit dem Thema dem Mysterium der Kirche etwas auf die Spur gekommen sind, dass Sie zu Hause etwas mitnehmen konnten aus der Sendung. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Pfarrer Filler, dass Sie hier mit dabei waren, und auch bei den Hörern, die hier mit angerufen haben und auch ihre Beiträge uns kundgetan haben. Wenn Sie zu Hause diese Sendung noch mal nachhören möchten, dann können Sie eine CD dazu bestellen bei unserem Hörerservice, und diesen erreichen Sie wieder ab Montagvormittag. Und im Internet ist die Sendung natürlich auch nachzuhören unter www.horeb.org im Podcast, falls Sie Interesse haben. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, Pfarrer Filler, und sage Ihnen zu Hause auf Wiederhören. Ihre Miriam Fernandes-Molina.